Guten Morgen. Ja, richtig spannend, heute wieder hier auch zu sein und zu predigen. Gefühlt habe ich jetzt eine Ewigkeit nicht gepredigt und bin auch ziemlich nervös. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ja, ich bin total dankbar jetzt für diese Elternzeit. Alle, die denken, ich habe in der ganzen Zeit die 4 Wochen eigentlich nur auf dem Sessel gesessen und die Füße hochgelegt und es mir gut gehen lassen. Elternzeit bedeutet nicht nur, dass man die Füße hochlegt, aber wir hatten wirklich eine besondere Zeit auch als Familie, glaube ich. Wir waren im Urlaub und durften das echt genießen, auch wenn so eine Zeit mit kleinen Kindern einfach auch nicht die erholsamste Zeit, körperlich gesprochen, so unbedingt ist. Genau. Aber jetzt möchte ich gerne die Gelegenheit mit euch nutzen, auf das zu schauen, was in der nächsten Woche passiert bei uns im Gemeindeverband. In der nächsten Woche wird eine große Veranstaltung stattfinden, die heißt Die Wirklich. Eine Konferenz, sage ich jetzt mal ganz salopp, von unserem Gemeindeverband, Mülheimer Verband in Duisburg. Und einige, die von euch werden auch hinfahren. Und die anderen werden auch nächste Woche einen Eindruck bekommen sozusagen davon, weil die Predigt sozusagen direkt aus Duisburg hier zu uns gestreamt wird. Und die Frage ist, warum hat das überhaupt Bedeutung für uns? Und ich glaube, und das möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, ist das Erbe sozusagen, oder es gibt ein Erbe, ein Segen würde ich eigentlich sagen, daraus, dass wir in einem ganz kleinen Gemeindeverband hier in Deutschland, eine Kirche von den vielen, die es gibt, die alle Familie Gottes bilden, sind. Und im ersten Moment habe ich bei vielen Leuten gemerkt, wenn ich jetzt davon spreche, wir haben ein Erbe als Mülheimer Verband, dann ist das erstmal so eine Schwere gefühlt und oh, was kommt jetzt? Und der Geschichtsunterricht, ich lehne mich zurück und das Schnarchen erwarte ich aus allen Reihen. Nein, ich finde, wir als Gemeindeverband, wir haben wirklich ein richtig tolles Erbe. Und vielleicht geht dem einen oder anderen bei dem Wort Erbe jetzt so Gedanken durch den Kopf, entweder, ja, das war echt cool, ein guter Geldsegen, oder der andere hat schon erlebt, dass ein Erbe auch Schulden bedeuten können, dass man sich über Gedanken macht, ein Erbe auszuschlagen. Der romantische Gedanke von Erbe ist vielleicht, ich erbe ein Schloss. Das ist zwar vielleicht total verwachsen, man sieht gar nicht, was da alles versteckt ist, aber jetzt müssen die ganzen Ranken, das Unkraut beseitigt werden und darunter ist ein schöner Schatz. Vielleicht ist das ein Bild, was auch so ein bisschen auf das Erbe vom Mülheimer Verband auch zutrifft, weil ich finde, wir haben wirklich einen Schatz, wie unser ganz kleiner Gemeindeverband gegründet wurde, wo es sich lohnt, einmal das Unkraut davon zur Seite zu schieben und einmal hinzuschauen, was war denn der Anfang von unserem Gemeindeverband? Wir haben nicht zuerst ein Gebäude geerbt als Verband. Es gibt diverse Gebäude, das ist richtig gut. Es gibt nicht nur Traditionen, Liederbücher, Veranstaltungen, die irgendwie klassisch sind, Traditionen, wie Gottesdienste gefeiert werden, sondern ich glaube, das, was wirklich das Erbe vom Mülheimer Verband ausmacht und wie dieser Verband gegründet wurde, ist, dass Menschen die Sehnsucht hatten nach einem echten Leben mit Gott. Gott zu erleben in ihrem Alltag. Heilung zu erleben. Heiligung zu erleben. Im Glauben zu wachsen. Im Gebet zu wachsen. Gott zu erleben durch seinen Heiligen Geist. Und auszustrecken, komm Gott und erwecke dieses Land und fang du bei uns an. Und ich glaube, wenn wir über Erbe sprechen, dann ist vielleicht nicht die entscheidende Frage, was war damals nur beeindruckend, sondern vielleicht auch dann wirklich für uns persönlich heute Morgen die Frage, haben wir heute noch dieselbe Sehnsucht, die auch damals schon Leute getrieben hat, die gesagt haben, wir wollen ganz mit Gott unterwegs sein, wir wollen Gott erleben, wir wollen voll einsteigen mit Gott. Und so eine Erweckung, die kann passieren und beginnt oft mit einer, sage ich mal, heiligen Unzufriedenheit. Der Mülheimer Verband, unser kleiner Gemeindeverband hier in Deutschland, der wurde gegründet, offiziell sozusagen 1905, 1906 ist er entstanden. Und in dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, merkten viele Christen, es fehlt etwas. Da ging es den Kirchen vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie es ihnen heute auch geht. Wobei heute die Kirchenaustritte noch deutlich krasser sind. Aber auch damals schon ging es los, dass das Glaubensleben sich akademisiert hat. Theologie wurde auf einem abgehobene Ebene betrieben. Es ging um Theorien, um Philosophie. Und man hat sich gefragt, was hat Glaube, was hat Theologie, was hat Kirche noch mit dem Alltag von mir als ein kleiner Christ, der ich gläubig bin, zu tun? Und so war es vielleicht mit den Leuten in der damaligen Zeit auch. In der Kirche hörte man Predigten, in der katholischen teilweise noch auf Latein, und man fragte sich, was hat das jetzt mit mir zu tun? Auch damals war schon eine Zeit, wo man, wenn man Schriften glaubt, die Leute merkten, sonntags gehe ich zwar in die Kirche, aber das ist mehr Tradition. Und es hat weniger mit meinem Alltag zu tun. Und es hat eine Separierung zwischen Alltag und Glauben in der damaligen Zeit ganz besonders stattgefunden. Ein großer Schwerpunkt, der auch damals schon losgegangen ist, war, dass der Wahrheitsgehalt der Bibel komplett in Frage gestellt wurde. Ist das wirklich passiert, was in der Bibel steht? Kann die Auferstehung wirklich wahr gewesen sein? Jungfrauengeburt, Auferstehung, all diese wundersamen Dinge, von denen die Bibel spricht. Ja, theoretisch, philosophisch, aber ist das wirklich so passiert? Auch diese Fragen waren damals sehr populär in der damaligen Zeit und hatten auch Einzug in der Kirche erhalten. Hinzu kommt, dass in der damaligen Zeit es die heftigsten Fortschritte in der Technologie gab. 1850 bis eigentlich zum Ersten Weltkrieg hin, so 1920er Jahre, ging es rasant schnell, wie ganz neue Erfindungen das ganze Leben der Menschen, das Arbeitsleben, aber auch das Privatleben auf den Kopf gestellt haben. Heute sind wir natürlich auch sehr schnell unterwegs, aber auch damals kam Strom, die Glühbirne, die Automobilität, überhaupt die Flexibilität beim Reisen, beim Kommunizieren. Alles nahm zu, alles entwickelte sich und alles war irgendwie anders und neu. Dinge haben sich radikal verändert und in diese Zeit hinein kam eine große Unsicherheit auf bei den Menschen. Diese vielen akademischen Inhalte in der Kirche, die vielen Veränderungen im Arbeitsleben, aber auch privat, dass eine Sehnsucht erwachte in den Menschen nach etwas, was mich wirklich erfüllt und was wirklich mein Leben trägt. Und diese Sehnsucht hat Menschen getrieben, setzt sich eigentlich diese Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens. Weil aller technologischer Fortschritt und alles sonst irgendwie nicht die Erfüllung gebracht hat, die sich manche Menschen darin vielleicht erhofft haben. Und dazu eben noch diese Unsicherheiten, weil sich alles so schnell änderte, weil Jobs plötzlich wegfallen, Automatisierung auch damals schon ein Thema. Und in diese Situation hinein, in dieser Sehnsucht nach einem kraftvollen, heiligen, erfüllten Leben, kommt dann eine Schar von Christen hinein, die aufstehen und sagen, Leute, lass uns mal ins Gebet gehen. Lasst uns einfach mal beten. Und wenn ich mir wirklich anschaue, und es gibt wirklich ein dickes Buch geschrieben von dieser Zeit, wie dieser Verband entstanden ist und wie die ganzen Umstände waren. Ich habe da nur mal vor Jahren schon mal reingelesen. Wenn man sich diese ganzen Umstände anschaut, dann finde ich, ist das gar nicht so fern von dem, was wir auch heute in unserer Zeit und Realität vorfinden. Wir leben in einer Zeit voller Möglichkeiten. Sogar ja, jeder christliche Inhalt ist jederzeit für uns verfügbar, theoretisch im Internet. Und trotzdem gibt es gefühlt in der Christenheit eine innere Trockenheit. Wie die Menschen damals mitten in dieser Zeit riesige Umbrüche erlebten, erleben wir das auch heute. Wir sind heute eigentlich dauerhaft online. Wir können es jederzeit online sein, dauerhaft verbunden mit der ganzen Welt. Und gleichzeitig steigen die Zahlen, die Symptome dessen, dass die Menschen total einsam sind. Wir sind immer informiert. Wir haben tausende Quellen der Möglichkeit, wie wir uns informieren können. Und doch fehlt es uns an Orientierungslosigkeit. Und das sehen wir besonders auch in den jungen Generationen. Wir versuchen alles zu optimieren und trotzdem finden wir irgendwie keine Ruhe und Frieden. Ich glaube nicht, dass die größte Gefahr für uns unbedingt heutzutage ist, dass wir Jesus ablehnen, sondern die größte Gefahr heutzutage auch gerade für uns Christen ist, dass wir uns daran gewöhnen, an ein normales, oberflächliches Christsein, wo Glaube zu einer Routine wird und was dazu führt, dass wir innerlich gar nicht mehr richtig brennen. Wann hat dich Gottes Gegenwart zuletzt richtig bewegt und im Inneren brennen lassen? Wie sieht es ganz persönlich bei dir aus mit deinem Hunger nach Gott? Bist du satt geworden, geistlich gesehen? Oder haben wir es uns bequem gemacht in dem Sessel? Und ich glaube, Erweckung im ganz kleinen Sinn kann heute ja in den ganz kleinen Dingen anfangen. Wenn wir vielleicht morgens 10 Minuten früher aufstehen oder 10 Minuten früher den Wecker stellen, um die ersten Minuten unseres Lebens Gott zu suchen und zu beten. Vielleicht kann Erweckung losgehen, wenn wir einmal wirklich bewusst eine Zeit unser Handy zur Seite legen, anfangen wieder in Gottes Wort zu lesen und auf mich wirken zu lassen. Gott ehrlich sagen, Herr, mein Herz ist müde geworden. Oder einfach lernen ganz neu, stille zu sein vor Gott. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal versucht hast, wirklich so still zu sein vor Gott. Ich habe das im Urlaub tatsächlich hin und wieder mal versucht, mir einfach nur 2-3 Minuten mich mal hinzusetzen, um zu sagen, Gott, jetzt bin ich einfach nur hier, ich werde still und schaue auf dich. Und das ist gar nicht so einfach. Dann gibt es hier noch die Gedanken und da noch die Gedanken. Ich glaube, eine heilige Unzufriedenheit, zu sagen, ich will mehr oder ich will mehr als dieses Routinierte oder das ist nichts Schlechtes. Es kann der Anfang davon sein, dass Gott etwas ganz Neues tut. Und diese große Sehnsucht, dass Gott tut, diesen Alltag durchbricht, die gab es schon vor 120 Jahren in den Menschen. Sie hatten die Sehnsucht, Gott, greif du ein. Wirke du mächtig. Wir sehen deine großen Taten in der Vergangenheit. Dein ganzes Wort ist voll davon. Es ist gigantisch. Aber bitte wirke du heute hier bei uns. Es war ihnen nicht egal, dass andere Menschen nie von Jesus gehört haben und verloren gehen. Es war ihnen nicht egal, dass die Gesellschaft in dieser Unsicherheit gelebt hat und dass der technisch-logische Fortschritt eben nicht diese Erfüllung gebracht hat. Es war ihnen nicht egal, sie hatten eine Sehnsucht nach einem größeren Wirken Gottes. Und sie waren überzeugt, in einem lebendigen Glauben an einen lebendigen Gott gibt es die Antwort auf diese Rastlosigkeit, auf das, was die Menschheit sucht und braucht. Und diese Erweckung ist im Gebet erwachsen. In Mülheim an der Ruhr ging es los, aber sie begann nicht damit mit einer großen Strategie, mit einem Punkteplan, mit einer durchgeplanten Kampagne, sondern sie begann in Herzen und ganz persönlich im Gebet von Einzelnen. Und in der damaligen Zeit gab es immer wieder, auch in Wales, aber auch in Deutschland, an gewissen Orten so kleine Aufbrüche. Und 2 Pfarrer in Mülheim an der Ruhr, die Modersohn und Girkon hießen, die waren Pastoren in der Landeskirche, in der Petrikirche in Mülheim an der Ruhr. Und die sind auch umhergereist und haben gesehen, boah, an manchen Orten, da kann man Gott wirklich erleben. Da passiert etwas, wenn wir beten und Gott einladen zu wirken. Und sie sind zurückgekommen nach Mülheim an ihre Stelle Und sie haben zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 1905 eingeladen, alle Christen in der Stadt, nicht nur aus ihrer Kirche, aus allen Konfessionen zusammenzukommen, um einfach zu beten und zu sagen, Gott, komm, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Sie sind ins Gebet gegangen und es war in ein sehnsüchtiges, in ein eifernes, in ein leidenschaftliches Gebet. Und schon bevor diese großen Dinge passiert sind, dass ein ganzer Gemeindeverband entstanden sind, passierte das ganz persönlich in ihren Herzen. Sie waren davon überzeugt, dass wenn es eine Lösung gibt, eine Antwort auf all diese Fragen und Nöte in der Menschheit, in der Gesellschaft, dann gibt es sie bei Gott. Und das herauszukriegen, Gott zu erleben, das kann nur passieren, wenn sie anfangen zu beten, Gott zu suchen und ihn einzuladen. Und ich glaube, das war der Unterschied. Sie glaubten nicht mehr daran, dass Menschen irgendwas schaffen konnten oder dass überhaupt menschliche Möglichkeiten ausreichen könnten, um das zu finden, was sie suchten, um einen Sinn im Leben zu finden, um Erfüllung in ihrem Leben zu finden. Sie wussten, sie waren sich bewusst, wenn Gott nicht handelt, wenn Gott nicht handelt, auch ganz persönlich bei mir, dann werde ich es nicht schaffen, erfüllt zu sein oder den Sinn des Lebens zu finden und zu haben. Und das ist ein total biblisches Prinzip, was wir immer wieder finden. Ganz besonders vielleicht in der Apostelgeschichte. Immer wieder vor geistlichen Aufbrüchen, auch in der Bibel, sind eigentlich betende Menschen. In der Apostelgeschichte lesen wir ganz am Anfang, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Und ein ganz kurzer Bericht aus der damaligen Zeit, den möchte ich einmal kurz lesen. Von 1905. Am Abend des Himmelfahrtstages war die erste Versammlung des Gebets. Hatte man vorher die Zahl der Teilnehmer auf 500 berechnet, so waren wir aufs Freudigste überrascht, dass an die 1000 Menschen gekommen waren. Die Bühne war so besetzt, dass man wohl fürchten musste, sie könnte zusammenbrechen. Hunderte mussten wieder umkehren, weil sie keinen Platz fanden. Und ab Pfingsten 1905, für etwa 2 Monate, gab es eine spontane Zeltevangelisation in Mülheim, unter anderem mit Jonathan Paul und Jakob Vetter als Hauptrednern, die auch, ja, die Namen, die auch immer wieder nochmal auftauchen bei uns im Gemeindeverband, die auch in der damaligen Zeit schon als Evangelisten unterwegs gewesen sind. Und laut Ernst Modersohn, einer dieser Pastoren auch, einer der Gründer unseres Verbandes, der meinte, in dieser Zeit, wo Menschen zusammengekommen sind, um einfach zu beten, kamen etwa 3000 Menschen zum Glauben. 600 von denen waren aus Mülheim. Und aus diesen 600, die vor Ort waren, bildete sich schließlich diese Gemeinschaft Mülheim, der Vorläufer von unserem Verband und eigentlich die Gründung der Christusgemeinde Mülheim, sozusagen, die es ja auch heute noch gibt in den Räumlichkeiten der damaligen Zeit, wo alles losgegangen ist. Aber diese entscheidende Frage, wie es dazu gekommen ist, dass so eine Erweckungsbewegung passiert ist, ist so simpel und einfach. Suchen wir Gottes Gegenwart? Und das Sinnvollste, wie wir das tun können, ist einfach im Gebet, indem wir uns ganz bewusst auf Gott ausrichten und sagen, Gott, hier bin ich. Komm, Heiliger Geist, sprich du und wirke du unter uns. Und die Leute damals hat das so bewegt und die waren so voller Hunger, dass sie auf die Knie gegangen sind und dieses Gebet gesprochen haben. Und es gab diese Abende, die waren teilweise betitelt, dass sie gesagt haben, wir wollen einfach zusammenkommen, um zu warten. Wir warten darauf, dass Gott kommt und dass er wirkt. Und ich habe mich gefragt, wie sehr bete ich? Was sind die Dinge, wofür ich wirklich regelmäßig bete? Und wie sehr erwarte ich wirklich jeden Tag neu im Gebet, dass Gott kommt und handelt und wirkt? Wenn Gott alle meine Gebete der letzten Woche beantworten würde, würde sich dann nur mein Alltag verbessern? Oder hätte das vielleicht sogar noch einen größeren Impact, dass Menschen sogar Jesus begegnen und ihn ganz neu als Herrn, Retter und Liebhaber kennenlernen? Echte Veränderung ist auch dann passiert, wenn zwei Dinge auch zusammenkamen. Nämlich wirklich, dass Gottes Wort verkündigt wurde und gerungen wurde damit und dass Buße passiert ist. In der damaligen Zeit lesen wir davon, dass sie Gottes Wort unverfälscht verkündigt haben. Und sie haben dafür Prügel eingesteckt. In einer hochakademisierten theologischen Welt haben sie sich hingestellt und gesagt, Leute, wenn du dich nicht zu Jesus bekehrst und ihn als deinen Herrn und Retter annimmst, dann gehst du verloren. Und das hat schon damals, in der damaligen Zeit, aufgestoßen. Sogar so sehr, dass den Pfarrern damals gedroht wurde, dass sie ausgeschlossen werden aus der Kirche. Also ein bisschen schmunzelnd kann man sagen, wer so klar das Evangelium predigt, der hat nichts in der Kirche verloren, hat es mal jemand ausgedrückt. Ganz schön krass, oder? Auch damals war es klar, wenn man sagt, wenn man darüber spricht, dass Menschen verloren gehen könnten, wenn wir Jesus nicht kennen und nicht annehmen, dass er uns vergibt. Das ist eine krasse Botschaft. Das ist für viele Leute schwer zu hören und zu ertragen. Der eine Pastor schrieb einmal, Freunde, man nennt uns exzentrisch und fanatisch, weil wir jeden fragen, ob er für die Ewigkeit gerettet sei. Unsterbliche Seelen ungewarnt ins Verderben laufen zu lassen, ist die Toleranz und Duldsamkeit der Hölle und des Bösen. Liebe Freunde, duldet es, dass wir euch an eure Seligkeit erinnern. Es wäre unerträglich, von der Welt, die Jesus gekreuzigt hat, geehrt zu werden. Ich will lieber von ihr beschimpft als geehrt sein. Und hier kommt auch irgendwie ein Punkt und dieses Wort, was wir total unbequem oft nur hören, Buße. Was bedeutet das? Die Männer und Frauen der Erweckungsbewegung gingen in die Buße. Diesen Satz kann man immer wieder lesen. Was heißt denn das? Buße ist etwas Krasses. Das sagt irgendwie das Wort schon aus und alle wissen, okay, was kommt jetzt? Ja, ganz ehrlich, Buße bedeutet keine Oberflächlichkeit, sondern es bedeutet Tiefgang. Nichts Religiöses Gespieltes, sondern Buße bedeutet eigentlich komplett ehrlich werden. Nicht sich selbst fertig zu machen oder total klein zu reden und nur das Schlechte und Negative zu sehen, sondern ehrlich zu werden. Zuallererst zu sich selber, aber vor allem dann auch vor Gott. Sich bewusst zu machen, ich brauche vor Gott nichts verstecken. Ganz ehrlich zu Gott zu sagen, Herr, es gibt Dinge in meinem Leben. Vielleicht Dinge, die das lebendige Wasser, die Beziehung mit dir verschüttet haben. Und das sind vielleicht die Momente, die damals und auch heute, wo wir merken können, dass das, was wir leben, nicht das ist, was Gott eigentlich für uns gedacht hat. Und ich glaube, es geht hier jetzt auch nicht zuallererst so um große Skandalsünden, sondern es geht vielleicht so um Dinge wie geistliche Gleichgültigkeit, die sich einschleicht in unserem Alltag. Fehlendes Gebet, Bitterkeit, Kompromisse, die ich eingehe, Doppelleben zwischen Sonntag und Alltag, fehlende Liebe zu anderen Menschen, zu Menschen, die noch gar nicht von Jesus gehört haben, Ablenkung, Oberflächlichkeit. Und wenn ich das lese, wenn ich ja auch in dieser Beschäftigung damit, das hat mich total herausgefordert. Wo bin ich geistlich bequem geworden? Wo ist mein Herz hart geworden? Wo brauche ich ganz neue Ehrlichkeit vor Gott? Und das Schöne ist, bei diesen ganzen herausfordernden, ehrlichen Fragen mit diesem Thema Buße, das endet nicht darin, dass wir uns irgendwie in der Ecke verstecken und verkriechen müssen. Es endet nicht in Scham, sondern meine Buße endet am Kreuz bei Jesus. Wenn wir ehrlich werden, merken wir, dass die Last, die wir vielleicht auch mit uns tragen, nicht auf uns liegen muss, weil Jesus sie am Kreuz trägt. Und darum denke ich, ist Buße auch nichts, was uns bedrücken muss und bedrücken soll oder wofür Angst haben müssen. Was bedeutet das denn, wenn ich vielleicht bloß oder voller Scham dastehe? Sondern wir dürfen unsere Lasten bei Jesus abgeben, damit wir frei sind, weil Jesus uns befreien möchte. Und ich glaube, der erste Schritt, wie wir das tun können, und auch zu sagen, Gott, wir halten uns dir hin, ist ein einfaches Gebet zu sagen, Heiliger Geist, komm, reinige du uns, heilige du uns und bring du uns ganz neu diese erfüllende Ewigkeitsleben, was Jesus uns geschenkt hat, ganz neu zu uns. Was passieren kann, wenn Menschen anfangen zu beten? Das können wir sehen, ja, an so kleinen Erweckungspunkten, aus denen auch unser kleiner Gemeindeverband entstanden ist, weil Erweckung kleine Grenzen sprengen kann. Die Erweckung in Mülheim war nicht nur das von einer einzelnen kleinen Gemeinde, die sich da gegründet hat. Es kamen ganz viele Christen zusammen, um zu beten, um Gott zu suchen. Aus Landeskirchen, aus Freikirchen, aus landeskirchlichen Gemeinschaften, aus anderen Gemeinschaften. Und sie verstanden, sie hat eins verbunden, Gottes Wirken passt nicht in unseren kleinen Vorgarten. Den halten wir nicht vorne irgendwie als Maske, als Sonntagsglaube raus aus unserem Leben, sondern Erweckung passiert wirklich in unserem Herzen, in der Tiefe. Und ich finde es so cool, dass auch Erweckung bedeutet, dass es nicht nur beschränkt ist auf vielleicht den Mülheimer Verband, wie jetzt als kleinen Gemeindeverband, sondern einer der Pfarrer, der Gürkon, der sagte einmal, wenn die Flut kommt, wenn Gottes Geist kommt, wenn er diese Gebete erhört und Gott erlebbar wird, dann steigen alle Boote. Dann ist das nicht beschränkt auf, du gehörst jetzt zu einer Gemeinde des Mülheimer Verbandes, du bist Landeskirchler, ach nee, dann bist du davon nicht betroffen, dann wirst du das nicht abkriegen. Nein, wenn Gott kommt, wenn er wirkt, dann ist nicht das Entscheidende, zu welcher Gemeinde, zu welcher Kirche du gehörst, sondern ob du dich vielleicht einfach mit einreißt und die Hände aufmachst und sagst, komm, Heiliger Geist, ich will dir neu begegnen. Jesus betete einmal, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich bin in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wie schnell kennen wir das vielleicht auch unter uns Christen, dass wir kritisch sind gegenüber anderen Gemeinden, anderen Prägungen, anderen Lobpreisstilen, anderen Formen des Gebets, anderen Leidenschaften, Ausdrücken, wie auch immer. Aber Gottes Reich ist größer als der Stil, als die Richtung. Und auch da finde ich, es hat mich nochmal neu gepackt, die Frage, wie bin ich denn unterwegs in der Christenheit? In den Menschen, die sagen, ich glaube an Gott. Bin ich ein kritischer Mensch, der alles hinterfragt und sagt, na, ob das so alles sein kann? Oder bin ich jemand, der das ermutigt und sagt, wow, wie cool. Wir sind eins, wir sind Glaubensbrüder, wir glauben an einen großen Gott und dass er gekommen ist, um zu Menschen zu retten, um zu begegnen, um mit uns unser Leben wieder klarzukommen, um Perspektive zu haben in diesem Leben und darüber hinaus. Wo brauche ich, wo brauchst du ganz neu ein weites Herz? Vielleicht ist eine Frage, wenn du merkst, da ist Kritik in dir, da ist Misstrauen, da ist irgendwas in deinem Herzen. Nicht die Frage, ist es komisch, sondern die Frage, lieben die anderen Personen Jesus? Weil das ist eins der Kerngründe. Der wichtigsten Punkte, die wichtigste Motivation. Erweckung braucht mutigen Glauben. Das haben die Leute vor 120 Jahren gezeigt. Und daraus ist was Großes entstanden. Gemeinden, ganz viele Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Sie handelten, sie gingen Risiken ein damals. Und so ein bisschen empfinde ich das auch, wie auch dieser Kongress, der in der nächsten Woche stattfinden wird, ja, gestartet wurde. Es war einfach der Eindruck, kommt zusammen. Das Programm für diesen Kongress ist lange nicht klar gewesen, was machen wir da eigentlich und was wird da genau passieren, sondern es war einfach der Ruf da, kommt zusammen. Und Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob irgendwas nächste Woche groß passieren wird, wenn dieser Kongress in Duisburg stattfinden wird, aber ich weiß, es kommen ganz viele Menschen zusammen aus ganz Deutschland, die beten, die sich ausstrecken und sagen, Gott, komm, wirke du. Ein Bibelvers, der mich auch schon seit einiger Zeit beschäftigt, den lesen wir bei Habakuk. Den habe ich bestimmt auch schon zwei, drei Mal hier bei euch erwähnt. Ein kleiner Prophet, der mit Gott unterwegs ist, der ganz cool Gott begegnet und der richtig ganz neu checkt, dass, weil Gott uns gerecht macht, wir leben können aus Gnade. Und er hat gesagt, Herr, ich höre die Kunde. Ich sehe, Herr, was du früher getan hast. Und er betet, lass es in diesen Jahren, in dieser Zeit wieder geschehen. Dass nicht nur diese großen Taten, was wir lesen können aus der Geschichte der Vergangenheit, das, was wir in Gottes Wort finden, oder vielleicht Cooles finden, wie Gott vor 120 Jahren gewirkt hat in Mülheim. Herr, lass nicht nur sein, dass es in der Geschichte war, sondern bitte komm du und wirke du hier und heute unter uns. Offenbare dich, auch wenn du zürnst, denk auch an dein Erbarmen. Offenbare dich. Und ich möchte dich ganz neu einladen. Egal, ob du jetzt einer von den wenigen bist, vielleicht von hier, die jetzt nächste Woche bei diesem Kongress dabei sind, oder ob du einfach nächste Woche eine ganz normale Woche hast mit Himmelfahrt und vielleicht auch was Schönes vorhast. Aber dieses Erbe von unserem Gemeindeverband ist eine Einladung. Eine Einladung, die Sehnsucht nach Gott ganz neu hervorzuholen. Ganz neu zu beten. Ganz neu zu sagen, Gott, ich kann nichts vor dir verstecken. Ich werde ehrlich mit dir und ich wage neu mutig Schritte im Glauben. Vielleicht ist Gottes Frage heute Morgen nicht, weißt du noch, was ich damals getan habe, sondern seid ihr bereit, bist du bereit, mich wieder heute, hier und heute ganz neu zu suchen? Ich habe euch ein ganz paar Fragen mitgebracht, die vielleicht helfen können, auch aus meiner Predigt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ein Foto davon machen, sie mitnehmen. Ist die Folie dabei? Ich hoffe. Genau. Die vielleicht helfen können, einfach ja, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Einfach mal einen Gesundheitscheck zu machen. Wie steht es eigentlich mit mir gerade? Wie bin ich unterwegs? Wenn ich das höre von Erweckung, was damals passiert ist, glaube ich, dass auch heute Erweckung in meinem Alltag und in meinem Glauben noch passieren kann. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich komme hier mit dir und stehe hier vor dir mit meinen Geschwistern hier. Herr, und ich, Herr, ich habe Sehnsucht, Herr. Herr, ich bekenne, dass ich mich an manchen Punkten müde fühle auch in meinem Glaubensleben. Und dass ich mir Erfrischung sehne, dass ich mich danach sehne, nach einem noch erfüllteren Leben mit dir, Herr. Jesus, und ich lade dich ein. Komm und begegne du uns ganz neu. Komm und wirke du, dass wir dich sehen und erkennen, dass unsere Leben verändert werden, so wie du es in der Geschichte immer wieder getan hast. Wie wir es lesen können in der Bibel, in deinem Wort. Wie wir es sehen können, in dem, ja, wie vor 120 Jahren Erweckung passiert ist, Herr. Komm, Jesus, berühre du uns neu. Komm, Heiliger Geist, und wirke du unter uns.